Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Ja, Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Pero, habe ich dir eigentlich schon mal von meinem völlig sinnlosen, von meiner völlig sinnlosen Mission für 2026 berichtet, was mein Ziel für dieses Jahr ist?
Normalerweise ist sein Ziel immer bei den Öffis, sich reinzuzwängen oder im König Fußball mal richtig Geld zu verdienen. Das ist ja, normalerweise deine Jahresziele.
Genau, danke. Damit wissen jetzt auch alle Leute, was eigentlich bei mir immer auf dem Lebenslauf steht. Nee, ich bin seit einigen Wochen frisch gebackener Hörer des Erfolgspodcasts Baywatch Berlin von Klaas und seinen Jungs. Okay. Und jetzt gibt es ein Problem. Diesen Podcast habe ich jetzt entdeckt, nachdem mir einige Menschen, auch die bei uns im weiteren Umfeld arbeiten, das schon vor Jahren gesagt haben, dass ich den mal hören soll. Und den gibt es jetzt schon 6 Jahre und ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, weil ich den so witzig im Moment finde, chronologisch jede einzelne Folge nachzuhören. Also ich bin gerade podcast-technisch, bin ich in Corona angekommen mit Baywatch Berlin gemeinsam. Also ob das jetzt eine gute Mission ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich hoffe auch wirklich, dass es da draußen niemanden gibt, der jetzt noch 3 Jahre alte Podcast-Folgen von uns beiden anhören. Falls doch, gerne einmal aufmerken. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, Klaas hat in einer dieser Folgen, die schon 100 Jahre alt sind, aber ich eben gerade nachhöre, hat er eine fantastische Frage an seine Mitpodcaster gestellt. Und zwar lautet die Frage, ob es etwas gibt, was die an sich festgestellt haben durch den Podcast oder durchs Vor-der-Kamera-Sein, so Marotten oder so, was ihnen peinlich ist. Und diese Frage würde ich gerne an dich einmal weiterleiten. Was ist dem Medienmenschen, Per Günther, der du nun mal ja mittlerweile bist, was findest du peinlich, was ist dir unangenehm, was findest du komisch an dir als Mensch, der vor einem Mikro ist oder in eine Kamera spricht?
Also, ich muss dazu sagen, ich sehe nie irgendwas von mir selber. Also, ich höre keine Sekunde unseren Podcast. Ich grause mich, wenn ich nachts einschlafe und irgendeinen anderen Podcast gehört habe und dann quasi so, ich aufwache und es läuft Abteilung Europameister oder Weltmeister. Oh, warte mal. Von daher, ich höre mich und sehe mich nie. Das ist das Gute. Deswegen ist mir nichts peinlich. Ich finde, wenn wir schon sowas machen müssen, dann müssten wir uns gegenseitig spiegeln. Dann müsstest du jetzt sagen, was dir peinlich, was dich an mich stört. Ja. Es gibt zum Beispiel 2 Sachen. Die einzige Sache, die ich bei dir parodieren würde, ist, dass du erstmal deinen Kopf streichst, wenn es losgeht. Also, die Antwort ist natürlich, dass wenn ich technische Probleme habe, bekommt meine Frau und sie löst es für mich.
Hey Leute, schön euch zu sehen. Schöne Grüße.
Das ist das Einzige. Weil ich sonst, ich sehe nichts von mir, aber ich sitze hier hilflos sonst und muss rufen, Leonie, kannst du mir bitte helfen? Das ist das Einzige vielleicht, was peinlich ist. Aber nochmal, ich würde, gerne, dass du, was ist dir denn an mir peinlich als dein
nein,
du bist ja quasi mein Spezi.
Naja, da müsst ihr jetzt einmal drüber nachdenken. Aber okay, aber deine Grundglückseligkeit fußt einfach darauf, dass du dich selber nicht siehst oder hörst. Und deswegen, okay, verstehe. Also ich hätte jetzt Sachen mitgebracht, die mir zum Beispiel an mir peinlich sind, wenn ich dann so.
Ich habe auch eine lange Liste gemacht, die Sachen, die an dir peinlich sind. Für mich persönlich. Deswegen können wir jetzt kurz gegenchecken, ob wir die gleichen haben.
Herzlichen Dank. Bei dir denke ich nochmal drüber nach. Also ich finde zum Beispiel, wenn ich diese Instagram-Ausschnitte von uns nochmal sehe, dass ich ein wahnsinnig dummes Gesicht mache, wenn ich einfach nur Menschen beim Reden zuhöre. Da könnte ich wirklich reinschlagen, wenn ich das sehe, weil man natürlich mit sich auch nochmal vielleicht ein bisschen härter ins Gewicht geht, ich weiß es nicht, ins Gericht geht. Aber ich finde, ich sehe so dümmlich dabei aus. Dafür bräuchte ich mal einen Coaching. Ich habe ja nie ein Moderationscoaching gehabt, wie man vielleicht auch merkt. Aber ich bräuchte ein Coaching dafür, dass ich nicht abschalte, weißt du, also abschalte oder dass ich zu sehr dir zum Beispiel oder unserem Gast, der auch schon in der Leitung ist und sie und sich diesen Quatsch hier gerade mit uns anhört, dass ich nicht zu sehr mich verliere, sondern dass ich immer noch die Kontrolle über mein Gesicht behalte. Das wäre das eine. Und ich habe so Phasen, da benutze ich, das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, bestimmte Wörter wahnsinnig oft. Also als ich damals noch einen kleinen, aber feinen Fußball-Podcast gemacht habe, da habe ich das Wort tatsächlich ganz viel benutzt.
Ich glaube, die Lebensphase hat jeder. Jeder Mensch hat einmal diese tatsächlich Phase.
Ja. Und jetzt irgendwann letztens, ich glaube letztes Jahr oder so, habe ich hier in diesem Podcast auch immer mal wieder, da ist es mir schon aufgefallen, während ich es ausgesprochen habe, das Wort ehrlicherweise benutzt. Mhm. So, also wenn euch Dinge an mir auffallen, auch an Pero, kann ich mir natürlich nicht vorstellen. Und ich denke jetzt einfach im Laufe dieser Folge nochmal darüber nach, ob es Dinge gibt, die mir an dir peinlich sind.
Also wenn du von den, ich sehe ja die Snippets tatsächlich manchmal auch und das Einzige, was glaube ich Leute nicht verstehen ist, wir wissen ja nie, ab wann ausgeschnitten wird. Das heißt, wir labern eine Stunde 15 und gucken. Ich gucke nie in die Kamera, weil ich sehe in der Kamera ja nicht dein Gesicht. Also ich habe mir angewöhnt, ich gucke Benny an, wenn ich mit Benny spreche. Und ich in die Kamera die ganze Zeit. Das heißt, diese Snippets sehen einfach so aus, als würde ich die ganze Zeit irgendwo hingucken und kriege keinen geraden Satz raus. Im Idealfall wäre das anders, aber wir sind leider so, das wird einfach, das ist außerhalb unserer Hände. So, das wird einfach, da wird einfach geschnibbelt, was so, gerade so brauchbar war.
Damit kann ich ja mein dümmliches Gesicht vielleicht auch erklären. So, und ihr habt es vielleicht gerade schon von mir kurz gehört. Diesen fantastischen Einstieg in diesen Podcast hat sich unser Gast, unser Erfolgsgast, schon mit angehört. Der Mann, der überpünktlich viel zu früh hier schon in unserer Aufzeichnung dabei ist, weil er der professionellste Mensch auf der ganzen weiten Welt ist. Er ist unser mein ehemaliger Kollege bei, damals hießen wir, glaube ich, Telekom Sport, als wir zusammen Euroleague-Übertragungen gemacht haben. Mittlerweile ist er der Mann, über den wir hier die großen Lobhudeleien singen und den wir preisen in diesem Podcast, wenn er mal wieder einen Titel als Trainer gewinnt, was regelmäßig der Fall ist. Und er ist jetzt tatsächlich hier schon mit in der Leitung und hat sich diesen ganzen Schabernack angehört. Vielleicht kann er ja auch sagen, was ihm an sich selber peinlich ist, wenn er sich manchmal vor einer Kamera oder einem Mikro erlebt. Er ist bei mir gerade eingefroren. Deswegen ist die große Frage, Anton Gavel, hörst du und siehst du uns noch?
Ich höre euch und sehe euch,
Schön. Perfekt. Wir haben einfach nur einen Freeze von dir. Aber wir nehmen alles. Es ist ganz egal.
Ich weiß jetzt nicht, was das Problem ist. Also bis jetzt hat das ganz, ganz ordentlich funktioniert.
Wir hören dich auch fantastisch.
Solange wir dich hören können, ist alles wunderbar. Anton Gavel, herzlich willkommen in unserer Runde. Herzlich willkommen mal wieder zurück in einer Magenta Telekom Sport Produktion. Und hast du, ich versuche mal den Schwenk von dieser Sinnlosfrage an Per zu dir zu finden. Hast du dich mal damit auseinandergesetzt, wie du vielleicht als Spieler oder jetzt als Trainer, wie du vor einer Kamera, wie du gegenüber Medien wirkst, oder ist das etwas, was du einfach aus dem Bauch raus machst?
Ich glaube, das ist so, wie Per das gesagt hat. Ich höre mir, also zum Beispiel, ich höre regelmäßig euer Podcast, aber das werde ich mir nicht anhören, weil ich der Gast bin. Also ich bin genauso, ich lese keine Interviews von mir, ich schaue mir keine Auftritte von mir, das möchte ich nicht sehen, möchte ich nicht hören, also so bin ich einfach gestrickt irgendwie.
Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Ich kann es tatsächlich auch nachvollziehen. Wir zeigen hier gerade auf, um die Transparenz zu erfüllen, am Mittwochabend in einer Woche, in der oder zwischen zwei Spielen von euch. Du bist ja mittlerweile der Erfolgstrainer bei den Bambergern. Wir haben das hier gepreist, wir haben das hier hochleben lassen. Und die wichtigste Frage für mich, ihr habt Sonntag gespielt, in Heidelberg gewonnen und dann seid ihr Donnerstag in Vechta das nächste Mal dran. Und ich frage mich, ob du trotzdem einfach durchgängig Basketball guckst. Auch alle Wettbewerbe, ob alles bei dir auf allen Devices läuft und wie du das vor allem zu Hause, weil es wirkt auf mich so, als würdest du immer, wenn ich irgendein Spiel in irgendeinem Wettbewerb kommentiere, als würdest du es gucken, weil du mir dann schreibst, dass ich gerade Quatsch erzählt habe. Wie kriegst du das zu Hause überhaupt durch, als Basketballtrainer, der den ganzen Tag mit Basketball beschäftigt, auch noch zu Hause auch noch Basketball zu gucken?
Ja, genau. Also jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen länger, weil ich das irgendwie erklären muss. Aber wir spielen ja noch erstmal Trier zu Hause am Sonntag, bevor wir in Vechta sind. Aber es geht halt darum, dass so ein Doppelspieltag Euroleague einfach für uns das Beste ist. Also für mich und Arne Woltmann, unser Assistenttrainer, wir schreiben da, wir schauen regelmäßig alles, was geht. Also es ging heute schon mit der tschechischen Liga, dann ging es in die slowakische Liga, jetzt wird es dann irgendwann mal Euroleague geguckt. Gestern war schwierig, 8 Spiele auf einmal ist immer schwierig zu schauen. Nächste Woche haben wir Eurocup Playoffs, dann sind Champions League Playoffs. Das sind so einfach die besten Abende. Ich meine, wir bereiten, da wir natürlich nur ein Spiel oder maximal 2 Spiele die Woche haben, können wir schon ein bisschen vorarbeiten, was der Gegner angeht. Und dann bleiben auch die Abende teilweise wirklich für Euroleague. Und so wie wir das machen, ist einfach ein Spiel auf dem Fernseher, dann meistens Multiview auf dem Laptop und dann, wenn es noch irgendwo ein weiteres Spiel gut läuft, dann noch auf dem Handy.
Das hat fast schon, Günni, du hast das doch gesagt, das hat Carsten Tada-Niveau, wenn es nicht vielleicht sogar nochmal drüber ist.
Nee, das ist drüber, aber das ist wahrscheinlich hat Tada das auch von Antonio Gavel, vielleicht ist es da abgefärbt. Aber ich habe eine Milliarde, ich glaube, wir hatten noch nie einen Gast, Benny, wo ich so viele Fragen habe wie bei Tonno. Mhm. Ich weiß gar nicht, also alleine das jetzt, diese Antwort mit Juli, dann ploppen mir schon 20 Fragen auf. Ich weiß gar nicht, ob wir die Zeit dafür haben, ob ich zumindest noch mit über Tonno als Spieler, ob ich da noch zwei Fragen loswerden darf.
Ja, natürlich. Also das hätte ich natürlich sowieso gerne gehabt. Erstmal wollte ich dich damit anschießen, wie es eigentlich war, gegen Anton Gavel auf dem Parkett zu spielen, was ja häufiger, denke ich, auch mal im direkten Duell vorgekommen sein dürfte. Erklär doch mal unseren Hörern und Hörerinnen, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind, vielleicht eher den Trainer Gavel in ihrem Basketballleben mitbekommen haben, was das für ein Spieler war und wie das so war, gegen den zu spielen.
Also es war selten, glaube ich, mein direktes Matchup. Eher später bei den Münchnern hat er, glaube ich, so ein bisschen auf der Eins gespielt. Ansonsten war er halt die seltene Kombination, dass er sowohl quasi unseren besten oder vermeintlich besten Scorer verteidigt hat. Das heißt, so die Isaiah Swans unserer Zeit hat er, um die musste er sich kümmern. Mhm. Und hat trotzdem vorne mit seiner dreckigen, flachen Löte da 20 gemacht oder 30 sogar in den großen Spielen. Aber ich habe nicht viel, glaube ich, nicht viel Zeit mit ihm verbracht, tatsächlich so im direkten Matchup.
Das gefällt mir. Auf jeden Fall schön, direkt nochmal einmal schon mal angeschossen, einfach nur für die Flugkurve natürlich, das muss an dieser Stelle sein. Mal Hand aufs Herz, auch wenn man als Trainer Erfolge feiert, Titel gewinnt und so weiter, du hast das ja auch als Spieler getan, Tonno. Fehlt dir das Spielen so ein bisschen, sei mal ehrlich?
Null. Also gar nicht. Also ich war, und ich, das hat Per einmal dann gesagt, als ich aufgehört habe, ich habe seitdem kein einziges Spiel so 5 gegen 5 gespielt. Also klar, im Training machen wir ja mit, weil wir bestimmte Sachen erledigen wollen, aber mir fehlt es nicht. Ich sehe nämlich nicht nach Spielen. Also ich liebe nach wie vor Basketball und ich schaue so viel, wie es geht, aber das Spielen an sich vermisse ich null.
Naja, das ist krass. Was sind die Highlights für dich am Coachen, Tonno? Also was ist das? Ist es die Vorbereitung? Ist es, wenn irgend so ein Play funktioniert? Ist es, wenn die ganze Strategie funktioniert hat? Ist es, wenn du einen Spieler entwickelt hast? Wenn du sagen müsstest, eine Sache, die dein 30-Punkte-Spiel jetzt sind? Was wäre das?
Ich würde trotzdem noch sagen, dass das Gewinnen, also wenn du Spiel gewinnst, am Ende, wenn das Ganze so ein bisschen, wenn du weißt, du hast das Spiel gewonnen und das fällt von dir ab und das ist der Moment, wo ich dann am meisten Ruhe bekomme oder wo ich mich am meisten freue. Obwohl ich dann natürlich dann direkt weiß, dass okay, Vorbereitung steht an. Aber dieses Spiel, also ja, Entwicklung von Spielern, letztendlich ist es ja, du kannst ja machen, was du willst. Die Spieler werden sich ja auch irgendwie so entwickeln in die Richtung, wie sie das wollen oder ob sie härter trainieren oder nicht, das liegt meistens an dem Spieler. Wir können nur ein bisschen vorangehen oder denen irgendeinen Hinweis dazu geben, aber letztendlich, dass wenn die Mannschaft am Ende gewinnt, das ist wirklich, würde ich sagen, das Highlight von dem Coaching für mich persönlich.
Und du differenzierst auch nicht, du denkst so, boah, gibt es so Gedanken wie, okay, wir haben gewonnen, keine Ahnung, wir haben mit 8 gewonnen und trotzdem habe ich ein krankes Spiel gecoacht oder ich habe irgendwie, also die Spieler haben irgendwie einfach heute das Spiel gewonnen. Oder gibt's so eine Unterscheidung gar nicht? Weil ich denke, also ich versuche immer so das, was ich als Spieler, als nach so einem Spiel, meine Gedanken, ob es die genauso gibt als Trainer.
Ja, ich habe sie so, wenn die Mannschaft gewinnt, dann sind sie dafür verantwortlich, dass das Spiel gewonnen wurde. Also das ist immer für mich das. Wenn wir verlieren, dann ist das erste Gedanke, okay, was haben wir falsch gemacht? Was hätte ich gerade sofort, wen hätte ich einwechseln sollen?
Sehr gesund,
was hätte ich machen
sehr
sollen?
Gesund, Tonno. Jeder Sportpsychologe würde sagen, genauso macht man es. Wenn du gewonnen hast, waren es die Spieler und wenn ihr verloren habt, dann gehst du erstmal zermarterst du dich selber erstmal 2 Tage, was hättest du machen müssen?
Guck mal, wenn wir das Spiel gewinnen und das Spiel war 18.30 Uhr, dann gehen wir in die Umkleide und bis die Spieler alle da sind, du weißt ja, es gibt immer diese Abklatschrunden, dann wird sofort das nächste Spiel um 20 Uhr schon angemacht. Das heißt, letztes Spiel war das, wir haben hier 18.30 Uhr gespielt, dann haben wir sofort Fechter Chemnitz angemacht, einfach so weiterzugucken. Und dann, wenn die Spieler endlich in die Kabine sind, dann gehst du dahin, laberst deinen Quatsch für 1-2 Minuten und dann schaust du das Spiel weiter. Aber wenn du Spiel verlierst, dann wird sofort das Spiel heruntergeladen und dann geht es auf Nachbereitung. Okay, was hätte man besser machen müssen und solche Sachen. Also das ist mindestens meine Vorgehensweise.
Aber glaubst du, dass du damit alleine bist? Ich glaube fast, dass du mittlerweile das, was du beschreibst, fast haben musst, um heutzutage BBL, Eurocup, was auch immer Trainer sein zu können. Ich glaube, die so Personality-driven, der so ein bisschen reinkommt und einfach so die Leute richtige Ansprache findet und nicht grindet, der hat irgendwie, glaube ich, keine Chance mehr. Oder ist das ein falscher Eindruck?
Ja, ich muss dir sagen, als ich damals in Ulm angefangen habe, die ersten 4, 5 Spiele, die wir verloren haben, da habe ich ja kaum geschlafen. Also das war so, okay, was mache ich denn hier? Das ist viel zu hoch, das Niveau ist einfach, ich weiß noch so viel und nicht. Und das waren komische Zeiten für mich persönlich. Aber ja, ich glaube, dass vieles geht es so ähnlich. Ich meine, ich bin natürlich nicht der Einzige, der jetzt irgendwie nach Niederlagen sofort sich das Spiel anschaut und versucht gucken, was hätte man besser machen können. Ich glaube, das sind vielleicht 95% allen Trainer in BBL oder auch in Eurocup oder ich weiß nicht. Aber deswegen, ich glaube schon, dass es teilweise auch normal ist, ja.
Jetzt hast du ja in deiner Spielerkarriere so viel erlebt, so viel gesehen, so viel gewonnen. Was musstest du denn lernen über den Job des Profitrainers, was du vorher nicht wusstest? Ihr Spieler, das habe ich durch Per natürlich auch nochmal intensiv gelernt, ihr denkt ja auch sehr viel über Trainer nach, aber natürlich immer in Bezug auf dich selbst denkst du ja als Spieler über den Trainer nach. Vielleicht noch mit irgendwie deinen 1, 2 Mitspielern, mit denen du ein bisschen enger bist oder was auch immer. Aber hast du dir diesen Job anders vorgestellt als Spieler, als du ihn jetzt als Trainer erlebst?
Ja, wie viel mehr das eigentlich ist. Also mit dem ganzen Vorbereiten, Nachbereiten, Spieler rekruten, Spieler scouten, wie viel mehr einfach Aufwand das allgemein ist und wie viel mal auf Details eingehen muss. Und da habe ich das vor allem bei Tyrone. Ich meine, du kennst da Ty McCoy, wie detailliert er ist. Und das war für mich eigentlich ein Mentor, obwohl ich der Head Coach war. Wie viel man sich da reinarbeiten muss. Wie versucht man so bestimmte Details noch irgendwie anzuwenden. Ich meine, du hast es letztes Mal auch wieder, Per, gesagt, als ich das eine Eurocup-Spiel bei euch damals in der Covid-Phase gecoacht habe. Ich kam da als ein Pro-B-Coach mit null Erfahrung auf diesem Niveau. Und dann habe ich mir gedacht, ein schlauer Move, ich mache den Nadiallo in die erste 5 und das Spiel geht los, wir sind 2:14 hinten, Echodas hat 14 Punkte und ich gehe in Timeout und Samaje Christen sagt zum ersten Mal, hey, was zum Teufel mache ich denn hier? Und dann denke ich mir, okay, wie mache ich das jetzt? Diese Egos auch zu managen und weil, wie du das jetzt gerade gesagt hast, jeder Spieler hat so sein Ego auch, nicht nur alle sagen, ja, wir sind mannschaftsdienlich, aber jeder hat sein Ego und will irgendwas zum Spiel beitragen und dann plötzlich erste Timeout und ich war so, okay, was mache ich denn jetzt hier, wie kriegen wir das hin? Also das war so die erste Sache auch, die das ein bisschen anders ist, wenn du als Trainer da bist.
Und hast du trotzdem als Spieler vielleicht schon einen etwas engeren Blick auf deine Coaches gehabt, weil du vielleicht im Hinterkopf auch schon hattest, dass du irgendwann auch in die Richtung gehen willst? Ich meine, ich habe jetzt gerade noch mal irgendwie so eine Auflistung gesehen gehabt, da sind von Stefan Koch über Sveti Pesic, Alex Georgievich, Chris Fleming, so viele auch super spannende Trainer.
Wir wollen das Kuchendiagramm. Wir wollen das Tonno-Kuchendiagramm. Wie viel, der prozentuale Anteil, wie viel Leibenat ist drin? Wie viel Fleming ist drin? So, oder so,
okay, gib es uns. Okay, das ist schwierig, aber ich hatte erstmals null Gedanken daran, Coach zu werden. Also ich habe immer gedacht, ich werde irgendwie in die Individualtrainer-Schiene reinrutschen, obwohl ich weiß nicht, wie das funktionieren sollte. Wie sollte ich jemandem sagen, wie man besser wirft, also mit besserer Technik oder so. Aber okay, ich bin da irgendwie so reingerutscht, weil Thorsten sich und Thomas sich dabei dann irgendwann gedacht haben, okay, das wird funktionieren, auch in der Pro B. Aber jetzt zu deinem Kuchendiagramm. Ich glaube, das meiste war natürlich Fleming. Mit dem habe ich auch absolut mir die meiste Zeit verbracht. Ich glaube, da ist so die 40, ich werde jetzt nicht auf 100 kommen, aber 40% von Fleming. Stefan Koch war mit Abstand der härteste Trainer, den ich hatte, obwohl ich Svetislav Pesic hatte. Aber Stefan Koch war mit Abstand der härteste Trainer, wenn wir vom Physischen reden. Und da war Thorsten Leibenhardt sein Assistant. Also das waren so die zwei, die ich dann so zusammen irgendwie 25% nehmen würde. Dann war natürlich Svetislav Pesic. Bei Sascha Georgievic war ich natürlich selber ein Fan, das muss ich sagen. Da war ich einfach ein Fan und ich wollte für ihn eigentlich alles perfekt machen, so wie es nur geht. Und dann hatte ich ja auch noch 3 Jahre, also 2 Jahre in Spanien und einmal in Griechenland, da hatte ich auch 2 Trainer, aber wahrscheinlich von denen habe ich, würde ich sagen, am wenigsten übernommen, was das angeht. Also ich würde sagen, von wem ich am meisten genommen habe, war Fleming. Und was ich von Fleming am meisten mir genommen habe, war diese Symbiose, was er mit den Assistant Coaches hatte. Also damals komischerweise auch Arne Woltmann und Stefan Weißenbrück, die dann später auch mit mir oder jetzt mit mir, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen ich eine absolut enge Freundschaft habe, wie er sie mitgenommen hat, wie er die Aufgaben verteilt hat. Das war nicht nur so, okay, ich bin der Head Coach und er ist der Assistant Coach, sondern alle auf dem gleichen Niveau, alle auf der einen Ebene. Und das ist irgendwas, was ich versuche jetzt auch so mitzunehmen, ob das jetzt mit Tal war oder auch mit Stefan und Arne. Und ich glaube nochmal, Tai darf ich gar nicht vergessen, weil als ich dann kam in die Bundesliga, und dann war schon sehr viel Einfluss, was er auf mich hatte.
Aber das ist interessant. Per, hattest du die Situation mal, also weil wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, das habe ich noch nie von einem Spieler gehört oder mit einem Spieler besprochen, dass man für einen Coach spielt, von dem man selber Fan ist oder der halt so eine krasse Legende ist, dass man daraus nochmal zusätzliche Motivation schöpft. Das ist ja super interessant.
Also ich nicht nur das Fan-Dasein, aber es ist ja natürlich, dass du, es gibt, das ist ja der unfaire Vorteil manchmal auch, den einfach bestimmte Trainer haben. Also ich kann nur daran erinnern, wenn wir jetzt schon über Svetislav Pesic auch immer mal wieder gesprochen haben. Es gab eine Saison bei Ratiopharm Ulm, da war Marco Pesic noch mein Agent und der auch der Agent von Robin Benzing. Robin Benzing war damals mit eins der größten deutschen Talente, die es so gibt. Regelmäßig NBA-Scouts da. Und Svetislav Pesic hat nicht trainiert, hat keine Mannschaft gehabt und ist nach Ulm gekommen und hat 2 Wochen mit Robin Benzing individuell gearbeitet. Und hat sich die Trainings dann auch angeguckt. Unter Mike Taylor damals. Und also die Hälfte wusste, wer Svetislav Pesic war, und die andere Hälfte wusste das nicht. Und trotzdem alleine dieses Olympiasieg oder so Weltmeister geworden und Triple gewonnen in Barcelona und all diese. Und dann kommt dieser alte Mr. Miyagi quasi runter. Und hat dann, einfach weil er Svetislav Pesic ist, so ein paar Sachen umgestellt, obwohl er es gar nicht sollte, hat gesagt, ey, wir machen das so, konnte kaum die Sprache, irgendwelche Rocky, so. Und so ein Rocky Trice ist danach gelaufen wie ein Gestörter, einfach so, weil es so ein Gefühl gab von, für den machen wir das. Also, alles, was er sagt, versuche ich so hart wie möglich umzusetzen, weil er jemand anders ist. Wenn mich jemand, der Falsche, so angesprochen hätte, dann würde ich es nicht machen, weil wenn ich weiß, dass es Svetislav Pesic, wenn der das zu mir sagt, dann sorgt es dafür, dass ich mich zerreißen will für ihn. Also natürlich, wir haben in diesen 2 Wochen, haben wir, glaube ich, der einzige Abschnitt in der ganzen Saison, wo wir 3 Spiele hintereinander gewonnen haben. Wir haben die einzigen 2 Auswärtsspiele gewonnen. Und so, das war nie wieder so, wie es in diesen 2 Wochen war. Aber einfach nur, obwohl die Hälfte der Mannschaft gar nicht richtig wusste, wer er ist. Das, natürlich gibt es diesen Effekt, dass du die Frage ist, wie lange kannst du das aufrechterhalten, aber das gibt's auf jeden Fall. Das war damals so, als Tonno das erste Spiel, Eurocup-Spiel von mir gecoacht hat. Da war ich so, Leute, heute müssen wir uns richtig anstrengen. Tonno, die Legende.
Ja, ja. Direkt einen Vergleich auch verloren in dem Spiel. Super.
Dass du das noch weißt.
Das war das erste Spiel. Ja. Ich weiß alles. Vor dem Spiel weiß ich alles. Aber ja, du kamst gerade ohne Training, musstest du ja, aufspielen. Genau, ja. Das war kein Coach. Ich meine, unser Physio war Assistant Coach. Ja, das war ja eine witzige Sache. Ja.
Aber sag mal, wie ist jetzt dann als Trainer, wie sehr setzt du dich mit deinem Job im Verhältnis zu anderen Coaches auseinander? Hast du immer noch regelmäßig, dass du dich mit erfahrenen Coaches austauschst, dass du bei denen hinguckst, logischerweise, was die Sets angeht, das ist das eine, aber auch, wie die bestimmte Sachen machen, wie die vielleicht, ich weiß es nicht, wie die mit den Medien umgehen, holst du dir Rat, wie beobachtest du die anderen so?
Ja, ja, absolut. Also ich habe erstmal, als ich in der Pro B angefangen habe, war ich ständig im Austausch. Und das Gute war, dass in Ulm tatsächlich viele Ex-Coaches oder Ex-Spieler waren, die schon ein bisschen Erfahrung hatten. Und da war ich ständig auch im Kontakt mit, ob das jetzt ein Chris Fleming, ich habe diesen Sommer mit Dusan Alimpijevic gesprochen, weil ich einfach wissen wollte, wie er die Egos in Beşiktaş und in der Nationalmannschaft dann gehandhabt. Ich habe mir von Tabellini habe ich mal ein paar Sets gesehen. Dann habe ich ihn angerufen, habe gefragt, wie das und das funktioniert. Also man versucht, also das sind nur ein paar Beispiele. Ich schaue mir sehr, sehr gerne Ibo Navarro von Malaga und seine Sachen. Das finde ich, für mich ist wirklich faszinierend, was er läuft für Leute wie Kalinowski und andere. Deswegen, da habe ich auch Djedovic mal angerufen und habe nach einem Set bestimmten gefragt, wie sie das laufen. Also man versucht sich ja irgendwie auszutauschen und momentan kriegst du ja alle Sets, alle Sachen, die gelaufen sind, eigentlich auf dem Teller präsentiert. Nur es ist immer auch gut dazu, die Meinung zu finden oder auch, wieso sie das so laufen. Ich meine, ich bin ja, das ist mein 4. Jahr. Also man muss auch sagen, das ist mein 4. Jahr überhaupt auf einem gewissen Niveau. Ob das jetzt BBL oder die ersten 2 Jahre in Eurocup war, das ist ja wirklich noch wenig, absolut wenig Erfahrung, was das angeht. Deswegen versucht man sich so viel wie möglich was zu holen. Und wie gesagt, ich habe mit Arne und Stefan jeden Tag Leute bei mir, wo wir alles besprechen. Also egal, ob das Training, ob das Spiel, ob das Vorbereitung aufs Spiel ist, und da nehme ich auch enorm viel mit.
Gibt es ansonsten, also zum Beispiel für mich ist es interessant zu sehen, also Iserloh ist ja wahrscheinlich der einflussreichste Trainer der letzten 5 Jahre. Ich habe das Gefühl, dieses Tagging Up oder einfach die ganze Beschäftigung, wie man sich mit ihm als Trainer beschäftigt hat. Überall gab es so kleine Mini-Iserlohs oder Elemente von seinem Spiel, wurden versucht zu kopieren. Für mich ist trotzdem noch ohne Frage Jassi Kivicius aktuell der beste Euroleague-Trainer. Also wenn du mir sagen würdest, ein Trainer soll eine Serie für mich gewinnen, dann nehme ich Jassi Kivicius. Aber auch, weil es ja nicht nur damit losgeht, er übernimmt eine Mannschaft, auch wenn er das in dieser Fenner-Saison, wo er später zugekommen ist, auch gezeigt hat, dass er im Zweifelfall nicht rekrutieren muss, um erfolgreich zu sein. Und trotzdem gibt es irgendwie gefühlt keinen Jassi Kivicius-Ball oder keine Kopien von dieser Switch-Verteidigung, von gefühlt Rekrutierspieler mit 2,20 Meter Spannweite, hol dir die großen physischen Guards, hol dir da die cleveren, großen, beweglichen. Und im Zweifel berührst du einfach Beton mit Jassi Kivicius Beton an. Mhm. Wieso, also übersehe ich das einfach nur oder halten das für Leute nicht kopierbar, weil sie das Geld nicht haben für die Spieler oder ist es, oder wie siehst du, oder glaubst du, kann man sich von Jassi Kivicius irgendwas nehmen, was er treibt?
Ach, das ist schwierig. Also ich finde natürlich, ich bin auch Riesenfan von ihm und das, was er macht oder auch schon in Barcelona oder vor allem in Kaunas, wo er schon angefangen hat, das hat da eigentlich schon angefangen. Und eigentlich Micić ist wahrscheinlich seinetwegen der Spieler, der ist jetzt, aber oder war. Ich denke mir auch immer, ich möchte eine Mannschaft, die beste Defense hat in der Liga. Und wenn du dir jetzt anschaust, in der BBL sind wir die Mannschaft mit zweitmeisten Punkten. Also klar würde ich lieber wollen, dass wir 70 jedes Mal oder so eine Bauermann-Mannschaft sind vom Frühjahr. Aber in Ulm habe ich auch das Gleiche mir gedacht. Okay, lass uns mal jetzt irgendwie defensive Bollwerk daraus basteln. Aber irgendwie, wenn du dann 100 machst, dann nimmst du das auch. Also ich, du hast recht. Iserloh war sicherlich jemand, der für viele Trainer einen riesen Einfluss hatte. Ich bin nur froh, dass wir in der Serie besiegen konnten. Das ist gut. Und dann nehmen wir sich, glaube ich, von jedem Trainer ein bisschen. Aber was man so von Jassi Kivicius nimmt, das ist eine gute Frage. Da muss man sich das wahrscheinlich ein bisschen mehr sich damit auseinandersetzen.
Weil wir jetzt gerade bei Euroleague-Coaches sind, die frische Entwicklung in Paris, Tabellini nicht mehr da, mit dem du sogar dich ausgetauscht hast. Und da haben wir jetzt einen 28 Jahre alten oder jungen deutschen Interimscoach mit Julian Thomas. Könnt ihr beide euch mal, weil ich brauche gar nicht erst dieses Gedankenexperiment machen, aber er ist 28 und coacht jetzt Euroleague. Per, Tono, das ist doch, also nehme nur ich das als völlig verrückt wahr, weil ich auch immer älter werde, oder ist das nicht schon einfach völlig verrückt?
Also erstmal glaube ich, dass es immer darum geht, wie viel Erfahrung hast du unter deinem Gürtel und wie wirst du gesehen von den Spielern, die da sind. Also kannst du jetzt irgendwie einen 26-Jährigen, der gerade noch studiert hat oder irgendwie Pro B gezockt hat, jetzt einfach nehmen und kann der Juli coachen? Natürlich ist er Lichtjahre davon entfernt. Aber den Namen hörst du schon lange. Du hörst auch immer wieder mit viel Respekt behaftet, dass auch wirklich ein Mitarchitekt von dem ganzen Konstrukt vorher gewesen unter Iserloh und mit Paris. Und also es gibt einfach Assistenztrainer, die schon länger im System sind und die dann einfach von den Spielern Respekt genießen. Und das ist immer das Erste. Ey, Tonno wird das hoffentlich bestätigen, aber wenn du nicht, also es ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn du nicht ein bisschen Ownership oder Kredit schon von den Spielern, von dem Lockerroom bekommst, dann ist es quasi eine unlösbare Aufgabe. Also wenn du Leute hast, du hast 2, 3 Zyniker da drin, die selber 34 sind und sagen, was ist denn das für ein, jetzt kommt der junge Kerl und sobald er einmal lauter wird, schalten die Leute ab oder alles wird hinterfragt, was er sagt, dann wird's eine lange Restsaison. Aber ich glaube fast, dass wir da nicht diesen Fall haben, sondern dass es für den unglaublich viel Respekt schon gibt für das, für was er eigentlich verantwortlich war in den letzten Jahren.
Und wir freuen uns natürlich alle drüber, Tonno, ne? Das ist ja, also natürlich gucken wir als Basketball Deutschland da jetzt hin und drücken ihm alle Daumen, dass er jetzt die Saison da noch ein bisschen was abreißt mit Paris und vielleicht sogar zur Dauerlösung wird.
Ja, also ich da ist nicht viel hinzuzufügen, das zu dem, was Per gesagt hat. Ich kenne Julius Thomas von damals noch, er war Pro B Nord, wir waren Pro B Süd und da diese Playoffs immer überkreuzt laufen, habe ich auch mit ihm mal damals telefoniert, habe versucht, paar Infos über den Gegner zu locken. Also da ist nicht wirklich viel hinzuzufügen. Klar, wir drücken ihm alle die Daumen und hoffen, dass er die Saison noch stark für die Euroleague und vor allem auch in der heimischen Liga beenden kann.
Wir sprechen gleich noch über das, was ihr da in Bamberg diese Saison gewuppt habt. Aber wenn wir einmal bei der Euroleague sind, was sind denn für dich, der du ja offensichtlich noch mehr Euroleague als Per und ich schaust, was sind denn die spannendsten Stories oder Takeaways von dieser Saison? Also es gab wieder Dauertheater bei Panathinaikos, jetzt gerade auch wieder Ataman, jetzt haben sie Rishon Holmes rausgeschmissen. Es gab dieses Wahnsinnschaos um Željko Obradović, Per, wenn wir mal daran zurückdenken, was wir seit Saisonbeginn auch alles besprochen haben, was in der Euroleague so passiert ist. Harpwell mit Geld vollgeballert, ist direkt ein erfolgreiches Team. Wir haben aber auch Valencia und Kaunas so, ne, als den Aufstand der Kleinen. Tone, was sind denn so die Sachen, die für dich besonders spannend bislang an dieser Euroleague-Saison sind?
Ja, weil du das jetzt gesagt hast, das mit Obradović war schon spannend. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, wer sind meine Final Four-Kandidaten, dass das kommt, das habe ich mich schon vorbereitet. Ja. Aber es gibt viele Momente, die Liga ist so lang und es gibt so viele Spiele und ich denke mal einfach, ja, das mit Obradović war schon sehr spannend, was da alles abgegangen ist. Ja.
Andreas Obst ist ja auch eine Geschichte der Euroleague. Hast du im Gegensatz zu mir das, was wir jetzt von ihm sehen, zu irgendeinem Zeitpunkt hervorgesehen, gesehen, dass da was Besonderes ist, um nochmal gefühlt 5 Schritte nach vorne zu machen?
Also, dass er immer Shooter war, das wussten wir, aber dass er das auf so ein Niveau hochschrauben kann, da muss ich ehrlich auch sein, habe ich auch nicht erwartet. Aber wie er sich jetzt wirklich zu einem Euroleague-Spieler, Weltmeister, Europameister, braucht man nicht mal sagen, das wurde schon genug gesagt, aber für mich eigentlich, ja, vielleicht sogar NBA-Spieler, wenn man so möchte. Also für mich eigentlich ganz klar NBA-Spieler, weil was da jetzt alles in NBA rumläuft, da kann Andy sicherlich easy mithalten. Aber dass er jetzt einfach in Euroleague bleibt und auch der Liga enthalten bleibt, ist schon hervorragend. Und vor allem das, was du jetzt gefragt hast, ich habe es nicht so krass kommen sehen, aber umso schöner ist es, dass er auf so einem Niveau performt.
Du hast ihn ganz früh gehabt, oder? Was war er, als er 16, 17 war?
Ja, aber tatsächlich, da war er nicht wirklich bei uns im Training. Okay. Da war er Teammann. Er Teammann in unserem Training, damals bei Bamberg. Und da weiß ich nur, dass unsere Bigs immer gefragt haben, ob Johannes Teammann kommt, weil keiner gegen ihn spielen wollte damals. Das war schon im Training immer so, okay, kommt Teammann heute? So, nein, alles, okay, alles gut. Aber als Teammann zum Training kam, alle hatten Panik geschoben.
Ja, geil. Ich wollte mit euch jetzt noch darüber sprechen, weil ich erinnere mich auch, im Pokal-Halbfinale habt ihr ihn ganz gut an die Leine gelegt bekommen. In der Liga habt ihr jetzt auch wieder mit Bamberg gegen die Bayern zuletzt gewonnen. Da hat mehr gescored, weil ich glaube, Andi, in der Nationalmannschaft können wir insofern fast vernachlässigen, weil da hat er so einen krassen Cast um sich herum, dass nie der Fokus so krass auf ihm sein wird, wie er jetzt gerade bei den Bayern auf ihm ist. Ist das trotzdem etwas, was vielleicht die größte Challenge nicht nur für ihn, sondern auch für den FC Bayern nächste Saison wird, Puzzleteile so ringsrum zu packen, dass du dich als Team nicht einzig und allein auf Andi Obst konzentrieren kannst und alles darauf ausrichtest, der bleibt kalt und dann werden wir dieses Spiel schon gewinnen?
Ja, ich glaube, das konnte man gestern bei dem Žalgiris-Spiel genau sehen. Also was der sich abrackern musste, um überhaupt an irgendeinen Wurf zu kommen, das ist jetzt eigentlich der Fokus von allen Mannschaften. Bei uns war das im Pokal-Halbfinale auch der Fall. Obwohl, als ich das Spiel nochmal dann gesehen habe, hat er auch ein paar Freiwürfe, die er einfach nicht getroffen hat. Und dann erst im vierten Viertel hat er dann gezeigt, also seine richtige Form gezeigt. Und in dem Ligaspiel hat er uns einfach 31 eingeschickt mit teilweise Würfen, die absolut super verteidigt waren. Der hat sie einfach getroffen. Aber es wird schwieriger und schwieriger für ihn sicherlich, diese freien Würfe zu bekommen. Deswegen, wie du sagtest, in der Nationalmannschaft war das vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, aber jetzt gerade am Ende der Saison wird es für ihn keine einfache Sache, vor allem in der Euroleague.
Wie ist denn dein Draht generell noch zu diesem Club, mit dem du ja auch ein bisschen was gewonnen hast, zum FC Bayern? Ich meine, ich habe jetzt ein Interview von dir gelesen, was die Sportbild angeht. Da hast du schon mal gesagt, das ist gerade gar nicht dein Thema, Trainerposten beim FC Bayern. Das wird ja irgendwie ganz interessant dann doch für uns nochmal. Und wie formuliere ich das denn jetzt am besten? Es ist doch wahrscheinlich alles andere als ausgeschlossen, dass du vielleicht irgendwann mal bei einem Ex-Club auch noch, der beste deutsche Club ist, vielleicht mal Bock hast, auf der Bank zu sitzen. Irgendwann mal.
Ja, das also allgemein Euroleague, das habe ich damals, als ich angefangen habe als Coach, Euroleague damals Michael Korner gesagt. Der hat gefragt, ja, was ist dein Ziel? Und dann habe ich da einfach so mal aus Spaß gesagt, ja, irgendwann Euroleague-Trainer zu werden. Aber da haben wir so ein bisschen geschmunzelt beide. Klar, es ist irgendwann in der Zukunft ein Traum, aber ich bin 4 Jahre in dem Geschäft und da ist noch Erfahrung, was man sammeln muss. Aber ja, du fragst dann im Draht zum Verein, ja, ein paar Leute sind ja noch da. Ich meine, ich kenne ja Lucho, ich habe Lucho lange gespielt, ich habe mit Jovic gespielt. Jetzt will ich nicht irgendjemanden rauslassen. Natürlich kennt man sich mit den ganzen Nationalspielern, obwohl man vielleicht nicht zusammengespielt hat. Das heißt, da sind ja ein paar Kontakte noch nach wie vor da. Mhm.
Wir wissen ja auch, dass du natürlich auch ein besonderes Band, sage ich jetzt mal, zum Standort Bamberg hast. Das Einzige, was ich mich auch noch mal gefragt habe, als ich mich jetzt auch noch mal daran erinnerte, also Murcia hatte ich noch im Kopf, dieses eine Jahr Thessaloniki, wo du da gespielt hast, hatte ich nicht mehr so auf dem Kopf oder im Kopf. Ja. Inwiefern, weil wir haben ja bei Andi auch so ein bisschen drüber diskutiert. Ich habe ihn letztens auch im Rahmen eines Euroleague-Spiels das gefragt. Hat er eigentlich für sich jetzt schon so einen Haken an die Auslandserfahrung gemacht? Ist das etwas, was bei dir präsent ist, dass es auch Bock machen könnte, irgendwann mal im Ausland Basketball-Coach auf höchstem Level zu sein?
Also offen ist es sicher. Also nochmal, das mit dem Bamberg war sicher für mich wichtig, dass ich weiß, okay, Familie ist auf einem Ort gebracht, wo wir Unterstützung haben, und was danach irgendwann kommen könnte, sollte, wird sich dann zeigen. Aber ich habe die 2 Jahre in Murcia, das war für mich eine Phase, wo ich nicht gut ausgesehen habe vom Spielerischen. Das war die Zeit vor Bamberg eigentlich noch. Und da habe ich immer gesagt, da will ich irgendwann mal nochmal zeigen, dass das falsch war. Okay, als Spieler habe ich das dann nicht mehr geschafft. Jetzt als Trainer ist es doch ganz was anderes. Ich meine, als ich in Griechenland war, da habe ich bei Aris diese unglaubliche Fanszene erlebt. Und das war auch, wo Panathinaikos ihr Euroleague-Titel gewonnen hat mit Spanoulis, Diamantidis, Jasikevicius in eine Mannschaft. Das war Wahnsinn. Da haben wir gegen die Halbfinale gespielt und da haben sie gerade ihr Banner hochgezogen und standen 20 Minuten auf dem Feld, weil sie ja Blumen bekommen haben und was weiß ich was noch alles. Also das war auch eine gute Erfahrung. Aber irgendwann ins Ausland, klar, es ist möglich, aber da muss erstmal die Interesse auch sein.
Ja, das wird dann schon kommen. Jetzt reden wir nochmal, du hast es jetzt gesagt, so viele Jahre machst du das noch gar nicht als Trainer auf dem Top-Level, als Spieler hast du schon Titel gehamstert gehabt ohne Ende und trotzdem, erste Saison Profi-Coach, direkt Meister mit Ulm, und das Geheimrezept war einfach nur den Ballast per Günther abwerfen und dann hat es funktioniert, ja?
Ja, das tut mir auch leid, weil ich weiß, das wurde schon so oft angesprochen und auch von Per und alles. Und ja, es war einfach, dass die ganzen Puzzlerädchen ineinander reingekommen sind, gerade am Ende der Saison. Und was mich persönlich am meisten gefreut hat, war, dass es auch verdient war. Wenn du den ersten, zweiten und dritten ohne Heimvorteil rausschmeißt, kein einziges Mal in Spiel 5 gehen musstest, dann kannst du sagen, dass es absolut verdient war. Und so wie die ganzen Jungs da mit Karim und Tommy und die brasilianische Connection alle gespielt haben, war schon sehr schön anzuschauen.
Ja, und Bamberg hast du jetzt auch wieder nochmal trotz geringerem Budget als in den Jahren, wo man in der Euroleague sich herumgetrieben hat, nochmal dick auf die Karte wieder draufgepackt mit diesem Pokalsieg. Wie ist denn gerade, ja, ich weiß, wie würdest du den Status quo des Bamberger Basketballs im Moment beschreiben? Weil ihr schafft es da aus sehr wenig, sehr viel zu machen aktuell. Die Fans sind immer noch da. Wir kriegen immer noch glänzende Augen, wenn wir an diese Bamberger Basketballabende auf Euroleague-Level, die wir auch übertragen durften, zurückdenken. Wir wünschen uns ja alle, Per hat es auch an dieser Stelle schon gesagt, dass dieser Standort eigentlich sogar mal wieder die Relevanz bekommt, die er mal hatte. Das wird schwer genug, aber wie schafft ihr es denn da im Moment, ich würde mal sagen, wahrscheinlich am Ende mit viel harter Arbeit, Bamberg trotzdem da zu halten, wo ihr sie gerade haltet?
Aber auch ein bisschen Glück. Also man soll jetzt nicht immer sagen, hey, wir arbeiten so hart. Also jede Mannschaft in der BBL arbeitet auf irgendeine Weise hart. Ich glaube, so ein bisschen Glück mit der Recruiting, was wir hatten, gehört auch dazu, dass wir, ich glaube jetzt mal, auch die Verletzungsmisere war jetzt nicht so groß wie vielleicht bei anderen Mannschaften. Und es ist, dass Freak City immer noch existiert, das wusste man dann. Man musste das vielleicht noch ein bisschen rauskitzeln, aber nochmal zu dem Pokal, genau da war es auch genauso wichtig, dass wir nicht durch Zufall irgendwie gewonnen haben, sondern 2 beste Mannschaften Deutschlands besiegen konnten. Aber ich möchte einfach, dass es nicht eine Momentaufnahme ist, sondern dass wir dieses noch irgendwie weiter, so weit möglich, wie es geht, gehen.
Hast du schon so, glaubst du, dass du, wie soll ich das sagen, ohne um dich auszudribbeln, dass du nicht wieder zu humilde wirkst, es gibt ja schon, ich dachte immer, es gibt auch Trainer, die so Mannschaften dann auf einen Punkt genau da haben, wo sie brauchen im Zweifel, um dann auch wirklich den Titel mitzunehmen. Würdest du sagen, du coachst ein Pokal-Halbfinale wie jedes andere BBL-Spiel oder eine Playoff-Serie? Glaubst du, dass du deine ganz normale Arbeit machst oder machst du da nochmal was extra oder fühlt sich das einfach anders an oder gibt es da einen Unterschied?
Ich glaube schon, dass man ein bisschen anders die Spiele, die Do-or-Die-Spiele coacht, vielleicht auch. Also wir spielen ja relativ auch mit einer kleinen Rotation, das muss man auch sagen. Da sind ja vielleicht nicht so viele Spieler, die man unbedingt glücklich machen muss. Vielleicht ist das ja auch ein Fall. Man bereitet sich vielleicht doch noch ein bisschen detaillierter auf so ein Spiel vor, obwohl vor dem Final Four hatten wir ja am Mittwoch noch in Rostock gespielt und ich glaube, dass dieses Spiel, das wir in Overtime gewonnen haben, wo wir auch schon minus 14 hinten lagen, hat uns schon ein bisschen geholfen, ein gewisses Fokus auf das Halbfinale zu legen. Aber ich würde sagen, ja, Playoffs ist auch schon wieder was anderes. Du siehst die Mannschaft mehrmals, da musst du ein paar Sachen vielleicht verändern oder dann siehst du, womit dich die Mannschaft vielleicht attackieren möchte, dann musst du dich darauf vorbereiten. Ich glaube, gerade diese Duodai-Spiele, Serien, Einzelspiele sind schon anders. Aber ja, und du willst es sagen, also nicht humilde bleiben, aber die Mannschaft auf den Punkt zu haben, so wie die Ulmer Mannschaft auf den Punkt für die Playoffs war, das war ja absoluter Verdienst dann von der Mannschaft, weil es war ja nicht nur immer von uns Coaches, die Spieler zusammenzuhalten, sondern das war auch die Mannschaft, gerade die Kapitäne, so wie Robin Christen und Tommy Klepper, ist die anderen Spieler auch mitgezogen haben und vor allem auch so jemand wie Brandon Paul.
Oh, Brandon Paul war so wichtig in diesen Playoffs, Mann.
Genau, wie der die Lockerroom geändert hat, als er gekommen ist. Und das ist schon, da muss schon viel zusammenpassen. Und das hat irgendwie gepasst. Also ich kann mich bis heute nicht erklären, wie das möglich war.
Kannst du uns trotzdem da nochmal, vielleicht auch jetzt, wenn du auf jetzt Bamberg oder damals Ulm blickst, kannst du uns da nochmal ein bisschen Insights geben zu dem Recruiting? Denn ihr müsst natürlich logischerweise irgendwie mit einberechnen, okay, wer kriegt dann wie welche Minuten, wer hat wie welche Rolle auf dem Feld und auch innerhalb des Teams, aber ihr versucht ja, glaube ich, trotzdem auch über irgendwie, und wenn ihr es an dem Video, was ihr von Spielern sehen, was ihr von Spielern habt, wie die in bestimmten Situationen reagieren, ihr versucht ja irgendwie euch auch ein Bild davon zu machen, was das für ein Typ ist, den ihr da reinholt und wie dann idealerweise möglichst viele Typen auch miteinander harmonieren. Die müssen nicht alle beste Freunde sein und trotzdem musst du ja irgendwie eine Gruppe dahin packen, wo du die Wahrscheinlichkeit so hoch wie möglich machst, dass die auch, wenn ihr mal 3 in Folge verliert, nicht sofort auseinanderbricht. Wie ist dieser Prozess im Recruiting? Wie schafft man das oder beziehungsweise wie versucht man das zumindest?
Das ist schon ein Unterschied zwischen Ulm und Bamberg jetzt. Zuerst und Ulm muss man sagen, das fängt alles mit dieser, ich würde sagen, Thomas Stoll und Thorsten haben auch Eier, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel mit den Coaches, mit Jaka Alakovic als unerfahrener Coach, ich als unerfahrener Coach, sie ins kalte Wasser zu werfen. Dann ist es diese ganze Jugendspieler. Ich hatte Nunez 2 Jahre, ich hatte Davier, aber gerade in der Ulmer-Saison, wo wir gewonnen haben, war das gerade Nunez. Und die Recruiting ist natürlich mit einem Sportdirektor schon einfacher, weil du dich nicht wirklich um das Geld und wem gebe ich was beschäftigst, sondern du bekommst ein bisschen weniger an Spielern vorgeschlagen und dann suchst du mal aus, zusammen natürlich mit Tai und so. Und dann versuchst du, das Material am besten zu finden, wie es geht. Bei Ulm war das so, dass wir mit Brandon Paul und Bruno Caboclo natürlich absolute Volltreffer, was Nachverpflichtung angeht, hatten. Also die haben einer hat komplett spielerisch uns verändert und der andere vor allem die Lockerroom. Und in Bamberg ist es natürlich so, dass wir auch diese sportliche Leitung selber dann ein bisschen übernehmen müssen und gucken, okay, wer bekommt was von dem Kuchen, was du vorhin angesprochen hast. Und da ist es ein bisschen auch teilweise mehr auf Glück. Okay, wird einer funktionieren, wird der andere nicht funktionieren. Die Möglichkeiten, dann nachzuverpflichten, sind natürlich deutlich geringer. Also da muss es schon fast immer von Anfang an klappen. Aber es geht alles auch ein bisschen Risiko. Ich meine, keiner kannte Jago, bevor er gekommen ist nach Deutschland. Und am Anfang hat auch jeder gesagt, okay, die ersten 6-7 Spiele, der wird das nie schaffen. Und dann plötzlich, wie er dann am Ende gespielt hat und zum Finals-MVP geworden ist, Hut ab.
Jago gegen TJ Shorts. Ich habe sogar eins der Spiele, ich glaube, in Bonn von dieser Serie kommentiert. Iago gegen TJ Shorts, das hat so.
Das erste Spiel hast du kommentiert, weil da ist ja noch dieses Brandon Paul, wo du dann schreist, wo er den Dreier trifft im ersten Spiel.
Ja, stimmt, zum Sieg, ja. Dennis Wucherer an meiner Seite, Holger Speckerner moderiert, genau, das war, so war's. Tonno, meine letzte, ich weiß nicht, was Pero noch in petto hat. Ich hätte noch eine Sache, die mich wirklich brennend interessiert, weil ich mit Per und Co. auch gerade ein bisschen darüber diskutiert habe. Es gab ja gerade diese 83 Punkte von Bam Adebayo in der NBA. Wir erinnern uns an die Nigel Hayes-Davis 50 gegen Alba Berlin. Gestern Abend, es war wohlgemerkt kein Overtime-Spiel, Panna Dubai 107-104. Aber gerade so diese individuell krassen Scoring-Dinger, die dann natürlich abgefeiert werden und so weiter. Kannst du sowas gucken oder bereitet dir das, der ja auch mal ein absoluter Edelverteidiger war und jetzt auch aus Trainersicht, körperliche Schmerzen zu sehen, wie ein Spieler über 80 Punkte macht?
Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe mir auch die Highlights nicht angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da waren 40 Freiwürfe oder sowas, die er geworfen hat. Also Euroleague schaue ich mir das gerne an. Und wenn du siehst, wie die individuelle Klasse ist und wie sie diese Punkte scoren, dann ist es, dann muss man das teilweise auch anerkennen. Nochmal, ich würde auch lieber mit Defense gewinnen. Aber wovon rede ich, wenn wir jetzt mit BBL die zweitmeisten Punkte haben? Also man hat eine gewisse Vorstellung und dann man muss teilweise auch über den Haufen werfen. Aber nochmal, wenn jemand 30 oder 40 in Euroleague macht, dann schaue ich mir das sicherlich gerne an.
Ah, ja.
Ja, Tonno, ich wollte dich jetzt nicht gehen lassen, bevor wir feiern dich jetzt so ab. Aber vielleicht bist du ja vielleicht eine Minute jetzt mal ehrlich. du startest deine Trainerkarriere und du wirst quasi sofort Meister. Und dann gehst du nach Bamberg und es ist genau das, was, also heftige Saison, ein, zwei Leute funktionieren nicht und du musst Abstiegskampf mitmachen. Wie, also A ist so ein bisschen die Frage, gibt es wie so ein Spieler Selbstbewusstsein auch als Trainer? Also merkst du, dass sich deine Entscheidungen als Trainer verändern? Merkst du, dass du vielleicht nicht so mutiger bist oder dass du, oder wie vielleicht auch, hast du ein Gefühl, was strahle ich aus? Wie kann ich, glaube ich noch an? Und wie sieht's in dir drin aus? Glaubst du nach wie vor an deinen Scheiß? Glaubst du, du bist der geile Meistertrainer? Oder denkst du dir, was zur Hölle passiert hier? Also so, nehme ich mal bitte einen in deine Gefühlswelt nach diesem unglaublichen Einstieg in so eine Karriere, wie es dann in so dieser harten Bamberger Realität in Jahr 1 bei dir aussieht.
Ja, also es war auch, ich wusste auch sofort nach der Meistersaison, okay, wie soll man das noch toppen? Auch die zweite Saison in Ulm, wir waren im Halbfinale dann, im Finale im Pokal gegen Bayern mit Francisco, mit Edwards, mit Ibaka und haben da verloren und sind auch relativ früh in Playoffs ausgeschieden. Und dann in Bamberg habe ich natürlich genau die gleiche Idee mitgebracht, die ich auch in Ulm hatte, offensiv, defensiv, und habe dann einfach versucht, die Mannschaft mit so viel Sachen vollzupumpen. Das war einfach zu viel. Das habe ich aber nicht gemerkt, erst am Ende der Saison und als die Spieler uns dann irgendwann in den Exit-Interviews gesagt haben, dass sie bis jetzt noch nicht die defensive Concepts verstehen. Also bis jetzt, also bis Ende der Saison. Und dann haben wir gesagt, okay, dieses Jahr muss man alles vereinfachen. Wir machen Playbook deutlich kürzer, defensiv, ganz klare Sachen und wir halten uns dann. Klar, wenn dich jemand dann mit in der ersten Halbzeit schon, du bist minus 20, dann musst du irgendwas verändern. Aber ich versuche trotzdem noch daran zu halten. Wir wollen nicht sofort vom Boot runterspringen, wenn es jetzt irgendwie nicht funktioniert, sondern wollen diese Sachen, an die wir selber glauben als Coaching-Staff, weiterhin noch verbessern. Also das ist einfach die Idee dahinter. Aber ob ich geglaubt habe, ja klar. Also ich glaube da nach wie vor, dass es funktionieren konnte. Nur hat das im letzten Jahr nicht wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja, aber jetzt läuft doch. Platz 3 in der Liga, Pokal gewonnen.
Ja, okay, aber trotzdem sind noch genug Spiele. Du siehst ja, außer die ersten zwei Plätze, ist ja alles super eng beieinander. Es ist wichtig, weiterhin die Siege zu sammeln. Das sagen wir auch der Mannschaft und versuchen auch jetzt irgendwie die Euphorie zu bremsen. Das ist wichtig und dann gucken einfach, dass wir weiter jetzt diese Siegeswelle vielleicht nochmal mitnehmen.
Ich habe noch zwei. Vorletzte. Hast du schon mal, sind schon mal die Gäule mit dir durchgegangen und du bist so ein richtig testy geworden wegen des Spiels und hast so kleine Fuck you Coaching Aktionen gemacht? Zum Beispiel so eine späte unnötige Auszeit oder ein Play vom Gegner gegen den Gegner gelaufen? Oder gibt es so manchmal den Testo Gavel noch an der Seitenlinie oder schaffst du das zu nicht rauszulassen?
Nee, also solche Sachen tatsächlich, ich ich bin dem Kollegen gegenüber meistens respektvoll, was das, was diese Sachen angeht, das heißt letzter Wurf oder irgendwelche Timeout in ungünstigen Zeiten noch zu nehmen. Dass ich zum Beispiel Kollegen habe, die ich weniger mag, ist ja auch klar. Und dann gibt es sicherlich auch mit jemandem, wo man sich dann beleidigt, also oder irgendwie sowas so, wenn was passiert. Aber so was die Entscheidungen angeht, versuche ich sicherlich respektvoll zu sein, so gut es geht. Dass wir ein paar Sachen gegenüber den anderen Mannschaft laufen oder play, ja, versuchen wir mal, ob das klappt oder nicht. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, um ihm zu entwischen und sagen, hey, ja, aber...
Sei jetzt ehrlich, Tolo.
Ich bin ehrlich, also die Sachen zum Beispiel, ich bin jetzt nicht, also ich habe zweimal gegen Jaka gespielt, aber wir haben auch die, oder ähnliche Sachen wie Jaka laufen wir auch selber. Das heißt, es ist nicht so, dass ich versuche mit diesem Play ihm zu zeigen, wir laufen das besser, sondern das ist einfach das, woran wir beide glauben und laufen das. Also es ist jetzt nicht aus speziell, gegen Jaka laufe ich dieses Play, weil jetzt zeige ich ihm, okay, das kann ich besser oder die Mannschaft kann das besser.
Okay, letzte Frage. Tonno, wir haben damals in diesen räudigen Jahren, ich glaube 14 Mal gegen euch verloren, als Spieler von Ratiopharm Ulm. Wir haben gegen euch im Pokal Halbfinale in Bonn verloren, da waren wir wahrscheinlich so nah, auch wenn es so ein Halbfinale war, wie noch nie dran. Wir haben euch in den Finals 2x 3-0 verloren. Bei 14 Siegen hintereinander gegen die Ulmer, beantworten Sie mir zumindest eine Frage. Gab es irgendwann mal einen Punkt aus eurer Bamberger, aus deiner Sicht, wo du gedacht hast, okay, dieses Jahr wird's, also wir müssen Ulm zumindest mal ernst nehmen. Oder wir sind in so einem Fuck, Ulm ist, keine Ahnung. Oder war es einfach so, seid ihr einfach immer gecoastet und ich stelle mir in meiner schlimmsten Vorstellung vor, dass ihr euch immer ins Fäustchen gelacht habt, wenn ihr gesehen habt, auf dem Schedule waren die Ulmer wieder da oder am Ende in den Finals.
Ich sage das mal so, als du reingekommen bist in die Liga und du warst so der neue Star auf dem BBL-Himmel in Ulm, da habe ich persönlich genommen, okay, ich muss dich danach, das war noch Kuhberg, das war noch nicht die Ratiopharm Arena, das war Kuhberg. Und da habe ich gesagt, okay, da habe ich dem Flemming gesagt, ich möchte ihn verteidigen. Mhm. Das war so eine Sache. Und dann gab es so ein Play, was dann immer wieder gespielt wurde, das war dann schon in der Ratiopharm Arena, wo du so einen Spin-Move gegen mich machst und dann triffst. Und das wurde immer und immer und immer gespielt.
Das werden wir im Social-Clip jetzt hier auch, das werden wir auch mal gezeigt. Das ist In-N-Out-Cross, habe ich meinem Sohn euch noch gezeigt. Ich habe immer gesagt, ey, In-N-Out-Cross und dann Spin-Move, so, den muss man im Gepäck haben.
Und ich habe mir immer so diese kleine individuelle Duelle für mich rausgepickt. Und du warst einer davon, das muss ich leider immer so sagen. Aber als Mannschaft, ich glaube, dass der Flemming das nicht erlaubt hätte, dass wir das so nicht ernst nehmen. Der war da immer hatte sehr viel Respekt, was ihr spielt und diese Pick-and-Pop-Situationen mit John waren immer so gefährlich und Swan konnte immer heiß laufen, deswegen hat er das immer ernst genommen. Aber ich weiß, dass der Casey Jacobson da immer sehr confident war, dass wir die Spiele gewinnen werden.
Zu Recht, der Bastard. ist ein geiler Typ. Okay, alles klar. Aber sind diese Teams zusammengeschmolzen oder gibt es für dich eine Mannschaft, wo du sagst, wenn ich, keine Ahnung, irgendwann mal im Himmelreich bin und kann 5 Minuten Basketball spielen, dann spiele ich mit diesem Jahr oder mit dieser Gruppe?
Ja. Absolut, 2012 Bamberg. Das ist die Tucker, PJ Tucker. Also das war John Goldsberry, ich, Roberts, Jacobson, Tada, Schuput, Markus Slaughter, PJ Tucker, Fleiß.
Julius Jenkins in dem Jahr?
Nee, Julius Jenkins war ja danach.
Nein, im Jahr danach.
Also das war die Mannschaft. Ja. Nee, Blödsinn, das war Julius Jenkins.
Nee, ich meine auch, der kam als 8. 9. Mann. Kam immer
genau.
Ein bisschen Firepower noch reinzuspringen.
Richtig, also das war die Mannschaft, mit der ich das, also alle, also da sage ich, viele, es gab diese Vergleiche mit der Trinkieri 2017 oder wie auch, ich meine, weil du gesagt hast, im Finale habe ich nur einmal gegen Ulm gespielt. Die zweite Mal, das war schon die Trinkieri-Ära, gegen die du gespielt hast, mit Melli und Sissis und Cosor und Cosor, Wanamaker, wie die alle heißen. Aber ich sag, das wäre ein geiles Duell. Ich glaube, wir konnten besser verteidigen. Wir hatten mehr Offensivpower. Aber ich nehme die 2012 Tucker-Mannschaft immer.
Da glänzen die Augen bei uns allen. Und wir freuen uns, dass ihr versucht, da du mit all den sportlich Verantwortlichen Bamberg wieder so ein bisschen in die Richtung zu schubsen, wenn natürlich auch mit deutlich weniger Geld, was ihr zur Verfügung habt. Gratulieren an dieser Stelle nochmal herzlich zum Gewinn des Pokals, deinem 400-Millionsten. Drücken die Daumen für alles, was ihr diese Saison noch so vorhabt, dass ihr die Bayern, dass ihr Alba kitzeln könnt und wer da noch so alles kommt, dann auch in den Playoffs, Mann.
Final Four noch. Du hast sie vorbereitet, wir wollen dich nicht gehen lassen.
Oh ja, stimmt. Final Four Euroleague.
Okay. Also was, okay, wenn ich jetzt, ich habe, da muss ich sagen, da habe ich mich vorbereitet. Also ich gehe mit Fenerbahce, Olympiakos, Real und Panathinaikos. Aber was ich mir wünsche, ist Olympiakos, Panathinaikos im Viertelfinale. Und ich wünsche, dass Olympiakos gewinnt, weil dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Giannakopoulos erlaubt, in der OAKA Olympiakos das gewinnen zu lassen. Der wird alles dafür tun. Der wird sie irgendwie sperren oder der wird alle Banner runterreißen und sie irgendwie mit Wasser verfluchen. Aber der wird das nicht erlauben, dass Olympiakos in seine Halle Euroleague-Titel stemmt.
So am Off-Day, ja, Freitag Halbfinaltag, Sonntag Finaltag und am Off-Day ist plötzlich ein riesiger Rohrbruch und wir müssen leider woanders spielen. Irgendwie sowas. Oder er reißt die Halle eigenhändig ein. Merken wir uns und sagen an dieser Stelle herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke für die Einladung. Danke.
For many years, I mean, for those who don't know, he's a sort of
head
of the EuroLeague. I think I'm for the betterment of European basketball. The best outcome would be if we came together with the EuroLeague here, and that we came up with a systematic approach to growing the game.
Haben wir gerade mit Anton Gavel aufgezählt, und währenddessen hat Adam Silver gesagt, dass sie versuchen werden, mit der EuroLeague sich zusammenzuschließen.
Die beste Lösung für europäischen Basketball wäre es, sich mit der EuroLeague zusammenzuschließen, hat dein Boy.
Mein Boy, genau. thank you for your work.
Dein Boy, der Commissioner.
Der Commissioner. Okay, krass. Also, die NBA Europe EuroLeague-Saga hält an. Sie kriegt das nächste Kapitel. Krass. Okay, das ist also gerade passiert, während wir hier aufgezählt haben. Ja, lass mal erstmal wirken. Gucken mal, was. Also, das höre ich mir gleich nochmal in Gänze an und versuche mir eine Meinung dazu zu bilden. Wir haben ja noch ein paar Podcasts diese Saison. Pero, ich habe noch ein paar Themen mit. Wir haben ja einen schönen langen Talk mit Anton gehabt. Ein bisschen was von diesem EuroLeague-Spieltag haben wir auch schon versucht zu streifen. Es ist jetzt, wie gesagt, Mittwochabend. Deswegen können wir noch auf so ein paar Dinge, die passiert sind, am Dienstagabend eingehen. Bayern haben wir, du hast es kommentiert, ne? gegen Kaunas auswärts haben wir angesprochen. Kaunas gewinnt 78-71. Wie legit sind die eigentlich, was dann auch Playoffs angeht, Kaunas? Weil du sie jetzt auch nochmal gesehen hast mit Francisco und Co.
Ich glaube, dass dieses Jahr wahrscheinlich von den ersten 10 Mannschaften 10 ins Final vorkommen können. Ja. Alle 10.
Ja.
Das ist, also natürlich wird es umso schwieriger gegen Olympiakos, gegen Fenerbahce in der Playoff-Serie, aber alles andere ist völlig offen, und für mich ist Žalgiris mit dem Heimvorteil, also wenn du in eine Best-of-Five-Serie gehst und
du hast da Heimvorteil.
Du hast da das sowieso, aber auch selbst wenn du, also dann die zwei gewinnst du auch im Zweifel gegen alle anderen Mannschaften. Und dann ist es halt, du bist die beste Dreier werfende Mannschaft der Liga, du schießt 40%, du hast 7 Spieler über 40% und du hast einfach, auch wenn es so dieses typische hässliche Spiel 5 geben sollte für Žalgiris, hast du mit Williams, Goss und vor allem mit Francisco und im Zweifel auch mit Maodo Spieler, die einfach so ein 75-75 oder 5, dann einfach entscheiden, weil sie individuelle Plays machen auf dem Niveau für mich. Und sie gehen nicht unbedingt als Favorit aufs Final Four in die Schlussphase, aber also überrascht kann man in keinster Weise sein.
Ich lege das Žalgiris-Trikot schon mal parat. Was ist noch passiert? Maccabi schlägt Fenerbahce. Fener verliert 3 der letzten 4. Und Maccabi ist jetzt noch im Rennen um Platz 10. Also das ist auch eine interessante Entwicklung. Valencia, da habe ich natürlich besonders drauf geschaut, schlägt ganz knapp hinten raus durch Freiwurf De La Rea, eiskalt an der Freiwurflinie, Olympiakos 85-84. Ich muss nochmal sagen, weil es mir jetzt wieder aufgefallen ist, es bleibt dabei, dass die valencianische Blaskapelle in der Halle mit das Geilste ist, was es aktuell in der Euroleague gibt. Mit einer Ausnahme, Pero, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, in einer Crunch-Time in einem engen Spiel konterkariert, finde ich, die Blaskapelle bei Angriff Valencia so ein bisschen die Dringlichkeit der Valencia-Angriff. Ich habe das Gefühl, ich nehme sie nicht ganz so intensiv wahr, wenn parallel auf der Tribüne irgendwie die Tuba röhrt. Aber ansonsten finde ich es mega.
Ja, Blaskapelle muss sein. Alles, was Hallen unterscheidet, wollen wir. Wir wollen Individualismus, wir wollen Abgrenzung und wir wollen dieses Lebensgefühl, dieses vor so einer wichtigen Sequenz.
tolle Crunch-Time, dicke Würfe, Montero, Fournier, wie gesagt, dann diese Freiwürfe. Real schlägt Hapoel, das war dann natürlich, die sind da in Spanien mittlerweile relativ, also das ist, da findet gefühlt gar kein Spiel gegen israelisches Team mehr ohne oder mit Zuschauern statt, weil jetzt auch wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Relativ konstante Leistung von Real Madrid. Panna gegen Dubai haben wir angesprochen. Unglaublich viele Punkte, 107, 104. Dubai zwischenzeitlich zweistellig vorne, dann Comeback Panna, dann geht's hin und her. Musa macht über 30, Bacon 23 und auf der anderen Seite sind es dann Osman, Hayes, Davis, Nunn. Gerade hinten raus die beiden mit dicken Würfen, die Panna das Spiel gewinnen. Und dann haben wir noch Monaco gegen Mailand. Monaco gewinnt mit 90 zu 85. Mailand eigentlich einen guten Start erwischt, früh auch gut vorne. Und es ist aber so, dass Monaco unter dem neuen Coach Makoeschwili 4 Siege in Folge einfährt, seit Amtsübernahme. Und da geht dir das Herz auf, Pero.
Ach, weißt du, Benni, der Tonno sitzt da irgendwann. Wir werden auf ihn ein Gewinner, Titel ohne Ende. Bei mir wird man einfach sagen, viel hat er nicht gemacht, aber diese Affe-mit-Hut-Theorie, die hat sich in den deutschen Sprachgebrauch reingearbeitet. Also, egal was passiert, kein Geld, Mike James verletzt, wer auch immer gesperrt, am Boden, Spanoulis, der für uns immer, den wir so auch so in den Himmel gehoben haben, als der nächste Trainer, gibt auf. Sagt, was soll ich hiermit machen? Ich kann nicht trainieren, ich habe keine Spieler. Affe-mit-Hut-Effekt setzt ein. 4 Siege, Olympiakos geschlagen, bei FS gewonnen, Mailand geschlagen. Und es sind die kleinen Dinge im Leben von mir. Weißt du? Es sind für mich die kleinen Erfolge.
Koste ihn aus. Absolutes Dunking-Festival da, unter anderem von Daniel Theiss. 15 und 6 am Ende von ihm. Brutale erste Halbzeit von Okobo. Und je nachdem, Roter Stern gegen Baskonia ist jetzt das Spiel, was gerade läuft, werden wir hier aufzeichnen. Wenn die gewinnen, haben wir Platz 6 bis 10, alle exakt die gleiche Anzahl an Siegen. Also dann haben wir auch nochmal wirklich dieses Rennen um Platz 6 eben auch noch richtig krass mit drin. Ja, und dann gucken wir mal, was die zweite Hälfte dieser Euroleague-Doppelspieltagswoche so bringt. Interessant, dass du jetzt gerade diesen Adam Silver hier vorgespielt hast. Gibt ja mittlerweile auch das ist durchgesickert, Pläne für eine neue Alba-Halle in Berlin. Ne? Adlershof auf dem Technologiepark sollte eine neue Halle mit für 15.000 entstehen, die dann wirklich Berliner Heimstätte ist, die man sich dann nicht irgendwie mit Ed Sheeran und den Eishockeyspielern teilen muss, wo sogar noch ein Campus ringsherum entstehen soll. Dreistelliger Millionenbetrag soll investiert werden. US-Bankenkonsortium konnte man lesen, will da wohl mit investieren, was auch immer. Das wird auch super interessant. Ja, und vor allem halt diese ganze Entwicklung. Wenn jetzt der NBA-Boss sagt, wir wollen dann doch jetzt vielleicht NBA Europe und Euroleague gemeinsam entwickeln, dann gucken wir uns das an und sind damit schon bei den abschließenden Gedanken, Pero, die wir beide vielleicht mal kurz uns gegenseitig hinwerfen können. Blick in die NBA. Franz Wagner hat gesprochen über seinen Ich bin immer noch nicht dabei. Und das Zitat ist, die Magic haben gerade eine schwierige Phase, jetzt 6 in Folge verloren, unter anderem gegen Indiana, gegen den letzten verloren. Und er hat im Orlando Sentinel, den kennt man als NBA-Kommentator, kennt man den, weil man da immer mal so längst geguckt hat, ob da irgendwo noch was über die Magic abgefallen ist, hat er Folgendes gesagt dazu, dass er jetzt weiterhin raus ist. Zitat: Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich in Berlin gespielt habe. Ich habe mir sehr viel Druck gemacht und gedrängt darauf, dort dabei zu sein. Das hat er mir dann auch am Mikro auch nochmal gesagt. Es war wahrscheinlich etwas zu früh. Ich will jetzt einfach zu 100% fit werden. Eine halbe Reha kommt nicht mehr in Frage. Es ist extrem frustrierend für alle. Und ich habe mich dann so gefragt, was fangen wir mit dieser Situation von ihm an? Denn selbst, also erstens, viele Spieler in der Regular Season sind nicht mehr übrig. Die müssen jetzt kämpfen, sind jetzt um ihre Platzierung dort im Osten, sind jetzt Richtung Play-In erstmal gerutscht. Selbst wenn er zurückkommt, Pero, ist er ja nicht im Rhythmus. So, und dann kippen wir mal da noch mit rein die Franchise-Perspektive. Da bist du wahrscheinlich auch hin und her gerissen. Das haben wir damals rings um das Spiel auch gehört, ne? Du willst natürlich, dass dein deutscher Superstar in Berlin auf dem Parkett steht. Es war für uns alle die perfekte Story, dass er genau dann zurückkehrt. Und jetzt bezahlst du den Preis, hast aber wahrscheinlich als Magic auch keine Handhabe, weil es einer deiner Superstars. Und wenn der pusht und sagt, ich will da unbedingt spielen, natürlich versuchst du es auch möglich zu machen, oder?
Ja, also da steckt natürlich viel drin. Also erstmal ist es, glaube ich, zeigt das wieder von der typischen Wagner-Größe, dass er sich hinstellt und das so, so erzählt.
Ja, total. Ja.
Es ist ein sehr, sehr hoher Preis. Also du gehst ja gerade bei einer Knöchelverletzung dann irgendwie im Zweifel davon aus, selbst wenn es nochmal schwieriger wird, ein kleines Setback gibt, dann sind es vielleicht nochmal eine Woche oder sind es nochmal 2 Wochen. Dass es jetzt nochmal Monate werden, das ist dann eine Situation, die ich so nicht kenne. Und ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass es wieder der Knöchel ist. Also einfach, das hatten wir auch schon. Also es gab diese Oblique-Verletzung von ihm, die waren seltsam, das war quasi der Ausreißer. Ansonsten war es in der Nationalmannschaft, ist er umgeknickt. In der NBA ist er umgeknickt, also regelmäßig eben diese Sachen und alles, wenn es darum geht. Es geht jetzt nicht darum, die Saison zu retten, sondern es geht darum, einfach wirklich auszuschließen, dass sich da, dass er was einreißt, dass es eine Schwachstelle dann im Körper von Franz Wagner geben wird. Die Situation ist bleak. Gerade waren es irgendwie 7 Siege in Folge von Allen und dann hat gesagt, Banchero kommt, jetzt haben sie 5 hintereinander verloren. Du sagst es, sie haben gegen Indiana verloren. Warum ist das spektakulär? Weil Indiana davor, glaube ich, 18 Spiele in Folge verloren hat. Oder 15 oder wie auch immer. Puh. Es ist schwierig. Ich glaube, das ist jetzt auch als Franchise, wenn du dich entscheidest, das zu gehen und ihn rauszuhalten und zu sagen, nee, bevor er nicht 100.000% fit ist, spielt er nicht. Das ist die richtige Entscheidung. Trotzdem kann das natürlich auch Auswirkungen haben auf Trainer Jamal Mosley, auf ja, alles Mögliche. Moritz Wagner, der Bruder, hat gerade auch eine schwierige Saisonphase, hat ein paar DNPs bekommen, ist manche Spiele gar nicht eingesetzt worden, hat hier 2-3 Minuten gespielt. So, die Erklärung scheint da einfach zu sein. Aktuell sind sie defensiv einfach, ist die Mannschaft bedeutend schwächer, wenn er spielt. Also, insgesamt ist es nicht das Orlando Magic Jahr, was wir uns alle gewünscht haben, aber Leistungssport ist dann eben auch aushalten. Und gerade wenn du clever sein musst und nicht dich dem hingeben willst, dieses Gefühl von, also ein Spiel auszusetzen, tut jedem Sportler weh. Und wenn du jetzt sagst, nee, wir müssen das tun, obwohl die ganze Liste von Aufzählungen, die wir gerade durchgegangen sind, im Zweifel sich negativ entwickeln kann, dadurch, dass du nicht spielst, du dich trotzdem entscheidest, dazu zu tun, dann ist es einfach eine ernste Situation.
Tristan da Silva liefert seit dem All-Star-Break konstant, jetzt auch gegen Top-Team Cleveland, wieder 18 Punkte. Der hat im Schnitt 13 Punkte bei tollen Quoten von draußen und tollen Quoten aus dem Feld. Also das noch die positive Note, die wir bei Orlando mit reingeben können. Haben ja gerade gegen Dennis Schröder und die Cavs dann gespielt. Der kam für 16 Minuten von der Bank. Ja, und dann einfach nur noch so ein bisschen schlagartig. Also die Expansion scheint wirklich immer näher zu kommen. Man hat sich jetzt wohl committed dazu, dass man wirklich jetzt in die Gespräche gehen kann, dass da in Seattle und in Las Vegas wirklich in der NBA auch zusätzliche Franchises dazukommen. Ich würde mir ja sehr wünschen, dass man wirklich um diese 2 Standorte aufstockt, aber dann halt jedes Team in der Regular Season nur noch exakt 2-mal gegeneinander spielen lässt. Dann wärst du bei 62 Spielen, was immer noch zu viel ist, aber es ist auf jeden Fall deutlich aushaltbarer. Wir haben Ariel Hukporti, die Sichtung in der G-League gegen Long Island. 32 Punkte und 10 Rebounds. Hukporti, wir müssen ihn irgendwie, ja.
Er würde beeindruckender aussehen, wenn ich Mac McClung gerade 59 Punkte gemacht hätte in der G-League. Und dann stellt es das ganze Konstrukt G-League und was da so passiert, leider. Ja. In Frage, egal, der Hype Express, come on.
Yes, Hukporti Hype Express. Die March Madness läuft. Der eine oder andere ist schon ausgeschieden, auch Christian Anderson ist ausgeschieden mit seinem wahrscheinlich schwächsten Saisonspiel. Erst zum dritten Mal die Saison, 2-stellig nur für Texas Tech gegen Alabama, wo sich wer um die Gegnervorbereitung kümmert? Chris Fleming. Und er hat offenbar auch ein bisschen DBB-Nachwuchs gesehen, denn Shoutout an den Kollegen, der sich bei Blue Sky at Babst Madness nennt. Er hat nämlich dazu geschrieben, gestern, also nach diesem Spiel gegen Alabama, wo sie raus sind, musste Christian Anderson den Preis für seine Auftritte im DBB-Dress zahlen. Ich behaupte mal, dass Chris Fleming dadurch sehr vertraut mit Andersons Spielweise gewesen ist. Permanentes Face-Guarding ist gleich 2 von 11 aus dem Feld, 7 Punkte, schwächstes Saisonspiel. Damit, ja, interessant.
Ich würde nochmal die muskuläre Verletzung reinschmeißen. Ich weiß, er hat auch noch 1-2 ganz gute Spiele im Turnier recht, gemacht. Ja. Aber ja, ich glaube, er hat bei Turnierstart noch gesagt, dass er zumindest mal nicht bei 100, aber in der Nähe der 100 ist. Ja, das Schlimme ist ja, dass wirklich bei den jungen Spielern das Gefühl so dieses, ich glaube, es gibt keine Sportart, wo oder auch im, zumindest im Basketball gibt es das nicht, wo ein Spiel so über das, das Gesamtbild des Spielers irgendwie nochmal nachwirkt als das letzte Spiel im NCAA-Tournament. Also ich weiß nicht, woher das kommt, warum wir uns nicht auf die, weiß ich, 25 Spiele davor stützen wollten, aber warum wir sagen, oh ja, aber das letzte, wie er die da rausgeflogen ist, das gibt's in keinem anderen, also in kaum einem anderen Basketballformat, es sei denn, du bist Superstar und hast in Spiel 7 irgendwie daneben gelegen. Das ist dann ja auch, aber das beschreibt dann immer nur die Fähigkeit für große Spiele. Das beschreibt nie, okay, ist er jetzt ein Top 20 Pick oder ist er, wird er gar nicht gedraftet? Und also dieses Magnify, diese Lupe, die da auf diesem Turnier lastet, ist wirklich unfassbar groß. Aber wie gesagt, an meiner persönlichen Meinung ändert sich natürlich nichts. Christian Anderson sehen wir nächstes Jahr in der NBA. Come on.
Yes, let's go. Johann Grünlo mit Virginia ausgeschieden. Da kam jetzt raus, dass er die letzten beiden Wochen mit gebrochenem rechten Handgelenk gespielt hat. Sananda Foe mit Louisville raus. Und so haben wir jetzt Achtelfinals Freitag und Samstag noch mit Ivan Karchenkov mit Arizona. Und der hat letztens wieder 36 Minuten gespielt. Die spielen gegen Arkansas. Also er ist wirklich so eine wichtige Figur in so einer großen NCAA-Organisation. Das ist schon Wahnsinn und das in seinem ersten Jahr. Eric Reibe und Dwayne Coroma sind mit UConn noch dabei. Malik Cordell ist mit Michigan noch dabei. Dann haben wir noch Dominikas Pleter mit Iowa State, der Center. Und wir haben natürlich auch noch die Cinderella-Story, auch wenn Declan Duro da noch nicht mitgespielt hat, mit Texas mit dabei. Er hat bislang noch keine Einsatzzeit bekommen, aber die haben BYU und Gonzaga eliminiert. Also deswegen eben die ja, besondere Geschichte quasi bislang dieses Turniers. Und jetzt zum Abschluss, Per Günther, packe ich noch folgende Rubrik nach 100 Jahren mal wieder aus. Diese Rubrik ist da, um alle Fragen zu beantworten, die ihr da draußen habt. Und mit ihr da draußen meinen wir natürlich nicht nur alle fleißigen Magenta-Sport-Zuschauer und Zuschauerinnen, sondern ab und zu meldet sich auch mal einer unserer lieben Kollegen. Vor der Kamera oder in diesem Fall auch mal wieder hinter der Kamera. Einer unserer Leiter der Sendung, also die Menschen, die wir auf dem Ohr haben, damit wir einigermaßen durch eine Sendung durchsurfen können, heißt Georg Schneider. Ein lieber Freund des Hauses, wohnt in Berlin. Der liebe Schnicks, wie wir ihn nennen. Und er hat eine wunderschöne Frage mitgebracht, Per, die ich jetzt mal mit dir teilen möchte.
Klärt doch mal das Mysterium T-Shirt tragen unter einem Basketballtrikot. Das ist und bleibt für mich ein Mysterium, warum man das tut. Ich habe verschiedene Theorien, warum man das macht. Früher habe ich immer gedacht, man will die dünnen Ärmchen verstecken. Konnte es immer nie verstehen, weil es mich eigentlich immer beim Wurf behindert hat. Aber ich finde mittlerweile... Früher war es immer so ein College-Ding, dass die College-Spieler das getragen haben. Aber jetzt vermehrt sehe ich T-Shirts wieder unter Trikots in der BBL, in der Euroleague, in der NBA. Und ich frage mich, warum? Was hat das für einen Sinn? Hat Per jemals ein T-Shirt drunter getragen? Kennt er Teamkollegen, die ein T-Shirt drunter getragen haben? Warum tun sie das?
Er ist richtig emotionalisiert, merkst du das?
Das ist zu Recht, das ist ein heißes Thema. Also ich habe noch nie verkehrt mit Menschen, die das willentlich getan haben. Also ich hasse, also gerade früher noch klassisch. Also erstmal, man hört, er ist Berliner oder beziehungsweise aus dem Osten, aber in Berliner quasi, glaube ich, ja, korrekt. Das heißt, er hat natürlich Henning Harnisch gesehen als Jungspund. Ist, glaube ich, ah nee, Henning, das war Mike Jekyll mit dem T-Shirt, ne? Mike Jekyll. Es war natürlich Mike Jekyll. Es war Haarband, aber ich meine, ich hatte in meinem Kopf, habe ich auf jeden Fall auch Henning, ist ja egal. Also, ich hasse es. Es gab in meiner Zeit mehrere Warm-Up-Shirts, die ich aufschneiden musste an bestimmten Stellen. Einfach, also wir hatten ja diese T-Shirt-artigen Warm-Ups. Also ich musste da, also Schwedhelm und ich mussten regelmäßig mit der Schere da rein, weil ich einfach, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass irgendetwas mich stört, wenn ich meine Arme hochnehme, dann bin ich eine krasse Diva dabei, was das angeht gewesen. Ich habe damals auch diese Trikots, der Versuch quasi, das Basketball-Trikot salonfähiger zu machen, indem du diese Achselproblematik quasi rausnimmst und deswegen diese T-Shirt-Trikots verkaufst und auch den Spielern mitgibst. das ist ja auch wieder verschwunden. Mhm. Also erkläre ich das auch mal als gescheitert oder erklären wir mal als gescheitert. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich tue mir leid, dass ich es nicht erklären kann. Es gibt für mich keinen Grund, das drunter zu tragen.
Hast du dich besonders gepiesackt gefühlt, wenn du gesehen hast, dein Gegenüber hat ein Trikot drunter? Also hast du dann, war das wie so bei so einem Stier so ein rotes
Bild? Nee, das gab's, also wirklich, dass sich solche Sachen stören, das gab's nur in der Jugend. Das gab's nur die Pfeifen, okay, die tatsächlich mit den 8 Gadgets, die mit den neuesten Sneakern und den 3 Schweißbändern und dann so, das war ein Problem. Aber wer ein T-Shirt trägt, der wurde als Sonderling vielleicht abgestempelt, aber es wurde ihm jetzt nicht persönlich übel genommen.
Ja, wir können ja mal einfach die Schwarmintelligenz dazu mit befragen. Vielleicht sind da draußen ja Menschen, die regelmäßig Basketball spielen und das im T-Shirt tun.
Es ist ja auch im Zweifel keine Pose, weil du siehst ja nichts. Also ich weiß, dass wir bei der U18 deutschen Meisterschaft bei dem Finale hatten wir nur, glaube ich, 8 Spieler und 2 davon haben Ballermann Bierkönig-T-Shirts. Also früher war es so, wenn du im Bierkönig auf Mallorca so einen Tonkrug gekauft hast, so einen 5-Liter-Drink, hast du immer 5 T-Shirts und ein Poloshirt dazu bekommen. Und das war natürlich nach außen, wollten wir präsentieren, das juckt uns nicht. Wir sind subversiv. Wir waren gerade noch auf dem Ballermann. Wir haben uns auch nicht vorbereitet. Haben natürlich dann auch Dresche bekommen. Und auch da habe ich die vize-deutsche Meisterschaft eingefahren. Aber einfach so ein stumpfes, weißes Baumwoll-T-Shirt. Aber mir fällt es auch nicht so krass auf, dass es im Kommen ist, Benni. Siehst du das vermehrt?
Ich weiß nicht, ob Georg vielleicht auch ein besonderes Auge eben auf Dallas mit hat und da regelmäßig Cooper Flagg sieht und so weiter. Ne? Also ich glaube schon.
Ja, aber so ein Funktionsshirt ist ja noch was. Also dieses Lucha-Shirt, das ist ja also halbseitig oder dann hast du da so ein bisschen Polsterung und wenn das so funktionell ist, dann alles, was wärmt, alles, was deine Muskulatur so zusammenhält, das kann ich verstehen. Aber so ein klassisches T-Shirt, wo es dann irgendwie so was schwer wird, wenn du drin reinschwitzt, weiß ich nicht.
Ja, vielleicht gibt es ja da draußen auch Mediziner, die sagen können, warum sie trägt eigentlich wie halt der Geiz, also um nochmal kurz das NCAA-Thema aufzumachen. Ich dachte, er würde auch ein T-Shirt drunter tragen, der junge Mann mit dem fantastischen Nickname Kareem Abdul-Jabbar. Aber Robbie Avila ist es nicht. Ich dachte, er hatte ihn tatsächlich als T-Shirt-Typen abgespeichert. Aber jetzt sehe ich gerade Bilder von ihm nochmal und er scheint es nicht zu sein. Der Mann mit den besten Nicknames der Republik. Also wenn da draußen Menschen sind, die im T-Shirt spielen, her mit euren Erfahrungswerten. Wenn da draußen Menschen sind, die mal im T-Shirt gespielt haben, sich wieder dagegen entschieden haben, her mit euren Erfahrungswerten. Wenn da draußen Menschen sind, die weil sie irgendeinen Job haben, der damit was zu tun hat, weil sie vielleicht sich um, keine Ahnung, Polsterung, was weiß ich, irgendwelche Dinge, die den Körper nochmal 3% extra rausquetschen im Leistungssport, immer her damit. Das Mysterium, wie Georg es so schön gesagt hat, T-Shirt im Basketball unterm Jersey, möchte von diesem Podcast weiter untersucht werden. Und dann schließen wir, würde ich sagen, einfach nur mit dem Hinweis noch, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, Donnerstag die Bayern wieder gegen Asvel, Mailand gegen Bologna, Real gegen Efes, Lasso zurück beim Ex-Club und am Freitag haben wir die Konferenz mal wieder bei Magenta Sport und zwar unter anderem Fenerbahce gegen Žalgiris, Panathinaikos gegen Monaco, Barcelona gegen Roter Stern. Was ist das bitte für eine Konferenz am Freitagabend? Das soll es von uns gewesen sein, Per. Letzte Worte von dir? Irgendwas, Geiles?
Nee, nochmal ein Hinweis auf Thomas Lindner. Anton Gavel hat sich, glaube ich, gewünscht, dass wir nochmal das klippen, das er gesagt hat, diesen Ausschnitt, In-N-Out-Cross-Spin-Move gegen ihn. Das hat er sich gewünscht, dass wir das als Social-Clip bringen. Also das wäre gut, wenn wir ihm als Gast diese Ehre auch erweisen.
Das ist Wahnsinn. Der Günther nimmt alles, was er kriegen kann. Überragend. Tschüss.